auch da mit drin sein, in dem, was Gott macht. Dann sag einfach jetzt deinem Gott, hier bin ich, nimm mich mit rein. Ich will auch dich so kennen als den starken Gott, als den, der etwas verändert in der Gesellschaft, als den, der Menschenleben verändert, als den Gott, der lebendig ist, dem nichts unmöglich ist. Dieser Gott, der den Tod besiegt hat und Krankheit heilt und von Gefangenschaft frei macht. Und dieses Gebet kannst du heute einfach so beten. Und du kannst ihn einladen und sagen, komm in mein Leben hinein. Sei du wirklich im Zentrum meines Lebens und meines Alltags. Ich will dich kennen, Herr. Und dann kannst du sagen, ja, Amen, so soll es sein. Ja, und ich habe eine gute Nachricht für dich. Es ist wirklich so. Dein Gott sieht dich und er hört dieses Gebet der Hingabe. Er hört dieses Gebet, dass du sagst, komm in mein Leben hinein. Hier bin ich, ich will dir gehören. Warum? Weil er dich liebt. Und meine Antwort und deine Antwort kann sein, ich liebe dich auch. Ich antworte auf diese große Liebe. Und er ist der Gott, der dich sieht und der an dich glaubt und der dich in seine Hand nehmen möchte und dich gebrauchen möchte. Und du kannst dich so auf ihn einlassen. Du darfst wissen, du kannst ihm vertrauen. Er ist der Gott, der für dich ist und der gute Pläne für dein Leben hat. Er sieht den Schatz in dir und er setzt alles daran, dich zu sich zu ziehen. Er zahlt einen großen Preis. Er hat diesen Preis bezahlt mit seinem eigenen Leben. Er hat sein eigenes Blut ausgegossen für dich und für mich, dass wir ihm gehören und dass nichts uns mehr abhalten kann, zu ihm zu kommen. Ist es nicht gewaltig? Ist es nicht ein Grund zu jubeln, zu applaudieren, zu springen und zu tanzen, dass wir einen Gott haben, der uns so sehr liebt? Und da, wenn neben dir jemand heute vielleicht im Gottesdienst so einen Jauchzer loslässt, dann, ja, und in deinem Inneren ist ein Lächeln, dann ist es okay. Dann, wir können unsere Freude Ausdruck bringen auf die Weise, wie das uns am leichtesten fällt. Aber wir wollen uns darüber freuen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, der uns ruft und der uns gebrauchen möchte. Ja, und Jesus, er war auf dieser Erde unterwegs als Mensch, um uns zu zeigen, um den Menschen vor 2000 Jahren zu zeigen und auch uns heute noch, wie Gott uns liebt, wie er zu uns kommt und wie er uns zu sich ruft. Und er hat es so beeindruckend gemacht, wenn wir die Evangelien lesen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes-Evangelium. Ich bin da gerade momentan unterwegs und ich bin jeden Tag neu begeistert von dem, was ich sehen kann und miterleben kann, wenn ich in Gottes Wort hineinschaue. Und ich möchte euch heute ein bisschen Anteil geben, wie unser Jesus ist. Wie sehr er uns liebt, wie sehr er diese Jünger geliebt hat, diese Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die mit ihm gegangen sind und die 3 Jahre lang mit ihm unterwegs waren und gesehen haben, wie Gott ist. Jesus ist Gott mit uns. Er ist derjenige, der gezeigt hat, dass Gott unser Vater ist, dass er für uns ist und dass seine Arme ausgebreitet sind und dass da ein Strom von Liebe fließt von unserem Gott. Und in Matthäus 9 sehen wir, wie Jesus unterwegs war und er ging die Straße entlang und da waren schon ein paar von diesen Jüngern bei ihm, von diesen Nachfolgern, die mit ihm gegangen sind. Und er kommt da an eine Zollstation. Das waren die Steuereintreiber, die für das Römische Reich die Steuer kassiert haben. Und sie hatten einen ganz schlechten Ruf, weil es war bekannt, dass jeder von diesen Steuereintreibern ordentlich noch seine eigenen Gebühren draufgeschlagen hat und ein Vielfaches von dem verlangt hat, was die Regierung an Preisen angesetzt hat. Und sie haben sich selbst bereichert und in ihre eigene Tasche hineingearbeitet. Und da war dieser Steuereintreiber, er hieß Matthäus. Und er saß da in seinem, an seinem Büro, an seinem Schalter, kann man sich so vorstellen. Und Jesus kommt da vorbei und er sieht ihn da sitzen. Und wisst ihr, Jesus sieht diesen Matthäus und er sieht das Gold in ihm. Er sieht ihn nicht so, wie die anderen Menschen ihn sehen, sondern er sieht, dass dieser Matthäus echt ein sehnsüchtiges Herz hat nach Gott. Dass er jemand ist, der wirklich auf der Suche ist. Und Jesus, er, hey Jesus, geh lieber weiter, weil das ist jemand, der hat so viele Leute betrogen, der hat echt Dreck am Stecken. Aber Jesus, er bleibt stehen bei Matthäus und sagt, komm und folge mir nach. Und Matthäus lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus. Hey, hier hast du doch deine fette Einnahmequelle. Hier ist dein Arbeitsplatz. Hier ist deine Priorität. Hey, Matthäus, du hast doch dein Leben lang alles daran gesetzt, Geld zu verdienen und noch mehr Geld zu verdienen. Das war doch deine erste Prio. Wieso lässt du alles zurück? Ich glaube, dass Matthäus in dem Gesicht von Jesus so eine Annahme gesehen hat und so einen Glauben an ihn, dass er gemerkt hat, hier ist jemand, das lohnt sich. Das ist noch viel besser. Das ist jetzt meine Priorität. Ich gehe mit diesem Jesus. Und mich begeistert noch etwas, was Matthäus dann macht. Er lädt Jesus zum Abendessen ein. Hey Jesus, heute Abend komm zu mir in mein Haus. Für Matthäus ist Jesus das Gold. Für Matthäus ist Jesus derjenige, für den er alles lassen will. Wir sehen in Matthäus Kapitel 13 dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Er sagt, das Himmelreich ist wie ein Mann, der einen Schatz in einem Acker findet. Und er vergräbt schnell den Schatz wieder und geht hin und verkauft alles, was er hat. Und geht und kauft den Acker. Warum macht er das? Weil er weiß, in diesem Acker ist noch viel mehr. Das ist erst der Anfang, das, was ich entdeckt habe. Ich will den ganzen Acker haben. Und das Gleiche macht der Matthäus hier. Er sagt, ich brauche den ganzen Schatz. Alles, was in diesem Acker ist, von diesem Jesus. Und ich, ja, komm zu mir in mein Haus. Und dann sind da noch meine Ex-Kollegen. Kommt auch. Und dann sind da noch verschiedene Leute, die ich kenne aus der Stadt. Kommt ihr auch? Ich mache ein Abendessen für euch alle. Und ihr werdet essen und ihr werdet die wirkliche Speise finden. Ihr werdet das wirkliche Gold finden. Ihr werdet den wirklichen Schatz finden, für den es sich zu leben lohnt. Ich glaube, dass das so sein Gedanke war. Und Jesus sieht hier all diese Leute. Und für Jesus sind diese Leute der Schatz. Für Jesus sind sie das Gold. Nicht nur der Matthäus, sondern gleich noch einer und noch einer und noch einer, die auch ihn kennen sollen, die auch mit ihm gehen sollen, die ihm nahe sein dürfen. Und dann gab es Leute, die haben das nicht verstanden. Das waren religiöse Leute. Die haben sich daran gestört. Wie kann Jesus mit diesem Abschaum unterwegs sein? Wie kann er zu denen ins Haus gehen? Und sie fragen die Jünger, hey, warum macht es euer Lehrer so? Also der, mit dem ihr da unterwegs seid. Wieso geht er zu diesem Abschaum, zu diesen Gaunern, zu diesen Betrügern, zu diesen stadtbekannten Sündern und isst mit ihnen zu Abendessen? Und Jesus, er hört das. Er nimmt es wahr und er sagt, nein, ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen für die Sünder. Ich bin für die gekommen, nicht für die Gesunden. Die brauchen keinen Arzt, sondern ich bin für die Kranken gekommen. Und auch heute ist Jesus für dich und für mich in unserer Zerbrochenheit, in unserer Fehlerhaftigkeit, in unserem Versagen. Er sieht uns und er sieht das Gold in dir. Er sieht den Schatz in dir. Und er sagt, du darfst kommen, auch du und du und du, dich will ich haben. Du sollst nahe bei mir sein, komm. Komm auch an den Tisch und iss mit uns. Hör die Lebensworte von diesem Jesus. Höre seine Botschaft der Annahme. Er ist der, der uns Gott bekannt macht, als einen Gott, zu dem wir kommen können, der uns liebt, der wie ein Vater für uns ist. Ja, und diese Jünger, sie haben gesagt, okay, da gibt's nur eine Antwort. Wir werden jetzt mit Jesus gehen. Wir werden nicht von seiner Seite weichen. Wir wollen immer bei ihm sein. Und wir wollen noch andere mitnehmen. Wir sehen das nicht nur bei Matthäus, dass er seine Kollegen eingeladen hat. Auch der Andreas rief seinen Bruder Simon, hey, komm du auch. Und der Philippus, er rief den Nathanael. Und es waren alles Leute, die nicht qualifiziert waren als Theologen, die nicht studiert hatten, die keine Pharisäer waren, keine Gesetzesgelehrten, sondern das waren Leute, die einfache Berufe hatten, teilweise verachtete Berufe, aber die ein Herz hatten aus Gold, die ein Herz hatten, das sich packen lassen wollte von dieser Annahme und von diesem andere mit reinnehmen. Der Philippus lädt den Nathanael ein und sagt, komm, schau dir mal diesen Jesus an. Nathanael sagt, was soll dieser Jesus da? Der kommt doch aus Nazareth. Das ist doch nichts Bedeutendes. Kann da was Gutes herkommen? Und Jesus, als er ihm begegnet, sieht er ihn und sagt, hier kommt ein echter Israelit. Hier kommt ein Goldstück. Hier kommt jemand Wertvolles. Nathanael ist ganz überrascht. Jesus, woher weißt du das? Ich sehe dich doch zum ersten Mal. Und Jesus sagt ihm, ich habe dich schon gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Unter dem Feigenbaum. Wir wissen nicht, was da passiert ist unter dem Feigenbaum. Was war da? Ich stell mir vor, es könnte sein. Ich kenne Feigenbäume aus Brasilien. Meine Eltern waren in Brasilien als Missionare und ich war da als Kind. Und ich kann mich erinnern, die Feigenbäume waren klein, die waren niedrig und die Zweige gingen ganz unten los, sodass sogar die Hühner hingehen konnten und Feigen schnappen konnten. Und unter so einem Baum war Nathanael. Was hat er denn da gemacht? Vielleicht lag er unter diesem Baum und hat gebetet und hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und Jesus hat es gesehen. Da war kein anderer, da war kein Mensch, aber der Geist Gottes hat es Jesus gezeigt und er wusste, was im Menschen war. Er wusste, was die Menschen erlebt hatten und er hat dem Nathanael damit Mut gemacht. Und du darfst heute wissen, dass Jesus dich kennt, dass er das Gebet deines Herzens kennt, dass er weiß, wie du gebetet hast und gesagt hast, ich will mehr von dir, Herr. Ich will nah bei dir sein. Ich will dich wirklich kennen. Ich will dabei sein in dem, was du tust. Und er ruft dich und er sagt, ja, komm du auch mit mir. Komm und folge du mir nach. Nun, was heißt es, ihm nachzufolgen? Was heißt es, mit Jesus zu gehen? Wir sehen das an diesen Jüngern, was es für sie hieß. Sie waren Leute, die mit ihm einfach unterwegs waren. Und Jesus, er ging und sie waren bei ihm. Und er tat Wunder und sie waren dabei. Und er gab ihnen Aufträge. Und sie führten sie aus. Es waren wie Azubis, die unterwegs waren mit Jesus und die von ihm lernen wollten, die verstehen wollten, miterleben wollten und sollten, was Gott tut. Und Jesus, er ist mit ihnen jeden Tag unterwegs. Also nicht nur so einmal am Sonntag für eine Stunde oder anderthalb, sondern jeden Tag. Boah, ich wäre so gern dabei, wie Jesus da unterwegs ist und wie er die Menschen befreit, wie er die Kranken heilt und ein Gelähmter steht auf. Jemand, der nicht hören konnte, kann plötzlich hören. Jemand, der belastet war von Finsternismächten, wird frei und wird glücklich. Boah, ich wäre so gern dabei. Du auch? Dass wir wollen uns reinnehmen lassen. Du darfst dabei sein bei dem, was Gott heute tut. Und wir lesen weiter in Matthäus 9, ab Vers 35. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken und die Ernte einzubringen. So schön, dass Matthäus da schon dabei war. Er war so ready. Er wollte dabei sein bei dem, was Gott tut. Er hat gesehen, hey, dafür lohnt es sich. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Diese Menschen, wie verzweifelt sie sind, ihre Not. Und Jesus und seine Sensibilität für die Not der Menschen war ansteckend und ist auch ansteckend für dich und für mich, dass wir auch unsere Augen aufmachen und den Blick heben und sehen. Sehen, was Gott sieht. Und er beschreibt dies mit einer Ernte. Eine Ernte, die reif ist. Was für ein Gefühl ist es für einen Landwirt, wenn er die Ernte sieht und sie nicht einholen kann? Wenn sie da steht, diese Ähren, diese Körner, und du würdest mit dem Landwirt sprechen und er hätte kein Werkzeug, keine Arbeiter, er hätte keine Möglichkeit, sein Herz würde bluten. Diese Ernte darf doch nicht verloren gehen. Er hat doch das ganze Jahr über da investiert, in diese Ernte, in dieses Saatgut, in diese Pflege von diesem Acker. Und nun ist die Ernte bereit, geerntet zu werden. Jetzt braucht es solche Landwirte, die mit einsteigen und sagen, okay, jetzt geht's los. Und ich möchte euch einfach Anteil geben an etwas, was ich erlebt habe. Vor vielen Jahren hatte ich einen Traum und kürzlich, vor 3 Wochen, hatte ich einen ähnlichen Traum und ich möchte euch gerne beide erzählen. Der erste Traum war, dass ich gesehen habe, wie ich auf einem Berg stand oder auf einem ganz hohen Hügel. Und ich hatte den Blick über das ganze Land und da war eine Plantage, ein Erntefeld. Und ich sah an diesen Hängen, dass ein paar wenige Erntearbeiter gearbeitet haben. Unter anderem sah ich da mein Papa, mein Vater, habe ich erkannt. Und mit mir war jemand, den ich dann gefragt habe. Das war der Besitzer von dem Grundstück. Und ich habe ihn gefragt: Was ist hier los? Wieso sind so wenige Arbeiter in dieser Ernte? Ich sehe hier, da kommt ein Unwetter, schwarze Wolken. Da wird gleich ein Wolkenbruch niedergehen und noch mehr Wolken türmen sich auf. Wir müssen doch die Ernte einholen. Und dieser Besitzer, er sagte zu mir: Hier sind nicht so viele Arbeiter, es kostet einen Preis. Und ich habe im Traum dann so überlegt, wie wäre es mit mir? ich möchte wissen, was ist denn der Preis? Vielleicht kann ich ja mithelfen. Und dieser Mann sagte dann, es kostet dich alles. Und dann bin ich aufgewacht. Und nein, das muss ich noch dazu sagen. Dann hat er mich gefragt, ich bin noch nicht gleich aufgewacht, eine Sache war noch. Dann hat er mich gefragt, machst du mit? Bist du dabei? Und ich habe gesagt, nein. Und dann bin ich aufgewacht. Und das hat mich beschäftigt. Ich wusste, Gott redet zu mir. Ich wusste, dass er möchte, dass ich mich einfach ganz ihm hingebe. Dass ich bereit bin für Gott, für Aufträge, für Begegnung, für was immer Gott möchte. Ich wusste, er ruft mich. Aber ich hatte so ein Aber. Ja, aber. Was ist dann mit meiner Freizeit? Was ist dann mit meiner Karriere? Was ist dann mit meiner Zeit, die ich mit meinem Ehemann verbringen will? Ich will Urlaub machen, reisen, ganz viel unterwegs sein mit meinem Mann. Das will er auch, das weiß ich. Und was ist dann damit, wenn wir nicht mehr so frei sind? Und ich hatte in dem Moment nicht verstanden, dass Gott doch weiß, was ich brauche. Ich hatte nicht verstanden, dass er doch der ist, der mir alles geben wird, was ich mir wünsche und dass ich ihm vertrauen kann. Und ich habe dann gekämpft mit mir, wirklich wochenlang. Und ich hatte auch noch ein weiteres Argument, das kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und kann Gott mich gebrauchen? Kann er was durch mich tun? Ich weiß es nicht. Ich krieg schon Angst, wenn ich mit einem Menschen reden soll und noch vielleicht dann, was ist ich, was Gott dann von mir will, wo er mich hinschickt, was er mit mir machen will. Ich will ja eigentlich gar nicht in Deutschland leben. Eigentlich möchte ich ja in ein anderes Land gehen. Vielleicht will dann Gott, dass ich in Deutschland bleibe. Nein, ich will woanders hin. Ich hatte so lauter Zweifel und Fragen. Und bis ein Gastredner da war und gepredigt hat und er genau meine Fragen beantwortet hat. Und ich saß da in diesem Gottesdienst und ich habe wirklich gemerkt, Gott redet mit mir. Er sagt mir, hey, vertraue mir. Ich weiß, kenn dein Leben, ich weiß, was du brauchst. Ich habe gute Gedanken für dich. Ich werde dich ausrüsten mit allem, was du brauchst. Und Punkt für Punkt hat Gott es beantwortet. Und ich habe am Ende von diesem Gottesdienst gesagt, okay, Herr, hier bin ich. Ich will dir gehören. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Jetzt bist du die Priorität. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Ja, und dann, ich hatte vorher so diese Überlegung, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie ich da dazu komme. Und keiner will doch von mir was über Jesus hören. Und plötzlich gingen Türen auf. Plötzlich waren da Menschen, die Fragen hatten. Plötzlich hatte ich Situationen, Gelegenheiten, wo ich gemerkt habe, hey Gott, er hat nur gewartet auf mein Ja, auf meine Bereitschaft. Aber ich brauche Training. Und Pastor Otto, mein Schwiegervater, hat damals von Gott bekommen diesen Gedanken Jüngerschaft. Und er ist nach Kolumbien gegangen zu einer Gemeinde, die sehr stark in Jüngerschaft unterwegs waren. Und er kam zurück und hat gesagt, hey, wir brauchen das, unterwegs zu sein für einen Auftrag. Wir brauchen es, Jüngerschaft zu leben, dass jeder, der Gott dient, auch jemanden hat, der für ihn da ist und ihn coacht. Ihn ausbildet, dass jeder Azubi jemanden hat und jeder, der schon mit Gott unterwegs ist, auch jemanden hat. Und wir wollen das machen, wie Jesus das gemacht hat, 12. Und ich habe mir gedacht, boah, nein. Also ich habe gerade eben Ja gesagt zu Jesus, so für einen oder zwei oder drei. Aber 12, das ist echt zu viel. Nee, ich kann nicht mit 12 Menschen unterwegs sein. Und ja, und dann hatte ich Teil 2 von dem Traum. Ich habe geträumt. Es war nicht eine Ernte, sondern es war dieses Mal ein Zirkus. Ich war Teil von einer Zirkuscrew. Und es gab verschiedene Nummern, die vorgeführt wurden. Und meine Nummer hieß Jonglieren mit 12. Und es waren, ich wusste, ich soll da mit 12 Bällen da so jonglieren. Und ich war in der Übungszeit am Nachmittag, abends sollte die Vorstellung sein, im Traum, ja. Und ich bin da und ich übe da mit meinen Bällen und ich habe 3 Bälle. Und ich übe da mit meinen 3 Bällen und dann kommt der Direktor, also war wieder, also das eine war ein Traum mit einem Besitzer von der Plantage, jetzt war das der Direktor. Und ich frage in diesem Traum den Direktor, wo sind meine anderen Bälle? Ich brauche noch 9 Bälle, ich habe nur 3 und meine Nummer heißt doch Jonglieren mit 12. Und dann sagt der Direktor zu mir, du hast jetzt 3 Bälle, jetzt fang mal mit den 3 an. Und dann kriegst du noch einen und dann noch einen und das steigern wir. Und dann, wenn du bereit bist, dann wirst du 12 haben. Ja. Und ich war echt erleichtert und ich wusste, Gott wird mich nicht überfordern. Er weiß, wie ich Schritte gehen kann. Und er wusste das bei den Jüngern. Und er weiß es bei dir und bei mir. Wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, dann wird er uns die Türen öffnen. Er wird uns geben, was wir brauchen. Und er wird uns Schritt für Schritt hineinführen, das, was er für uns hat. Ja. Und jetzt kürzlich hatte ich einen zweiten Traum über Ernte. Und da habe ich gesehen, wie ich direkt vor dem Feld stehe. Also dieses Mal nicht auf dem Berg, sondern direkt vor dem Feld. Und ich sehe vor mir die Ähren. Und der Landwirt, der bei uns ist, hat einen ganzen Wagen voll Geräte. Und ich stand da nicht alleine, sondern neben mir, wir waren eine ganze Traube von Menschen, eine ganze Gruppe von Menschen. Und wir standen da, bereit loszulegen. Und dieser Landwirt hat gesagt, hier habe ich jetzt Werkzeuge für euch und ich möchte euch die erklären. Und dann hat er uns an diesen Wagen hingeführt und ja, ich habe die gesehen, da waren Sicheln und gerade so Schneidezangen, also so scherenartige, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber so verschiedenes Werkzeug. Und im Traum stand ich da und habe zugehört, wie der Landwirt da, der Profi, geredet hat und erklärt hat, wie man die benutzt und wie man die Ähren schneidet, sodass die Körner nicht verloren gehen, sondern dass sie aufgefangen werden können. Und dann bin ich wieder aufgewacht und dachte mir, wow, es geht weiter. Gott macht etwas mit mir in meinem Leben. Er will mich zurüsten, weil er hat etwas vor, dass ich ein Segen sein darf für meine Umgebung. Und ich wollte das einfach heute mit euch teilen und jedem von euch Mut machen, einfach damit zu rechnen, ich darf zu Gott heute kommen, ich darf ihn kennen, aber ich darf mich auch ihm zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich, ich komme mit dir, gib mir so ein Herz, wie du es hast, lass mich sehen, was du siehst, lass mich die Menschenmenge so betrachten und den Einzelnen so betrachten, wie du sie betrachtest. Diesen Matthäus, das Gold in ihm zu sehen und nicht an ihm vorbeizugehen, sondern stehen zu bleiben, mit ihm zu reden. Ja, oder die ganze Menschenmenge zu sehen und zu fühlen, wie Gottes Herz sich ihnen zuwendet und zuneigt und tief bewegt ist. Du kannst dich auch rufen lassen. Und Jesus, er hat es hier gemacht. In Matthäus 9, Vers 38 haben wir gehört, wie er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in die Ernte. Das heißt, wenn du die Stadt anschaust, wir haben vorhin gebetet für die Stadt, wenn du die Stadt anschaust, und ich mache das manchmal, ich gehe dann in die Stadt und ich bin einfach da und schau und lass es auf mich wirken. Denke mir, boah, wo soll ich anfangen? Aber was ist das Erste, wo ich anfangen soll? Nicht einfach rennen, sondern Herr der Ernte. Herr der Ernte, sende Arbeiter. Herr der Ernte, du siehst diese Schafe ohne Hirten. Du siehst die, die auf der Suche sind. Du siehst das Gold. Lass mich sehen, was du siehst. Was denkst du über sie? Und dann kann es passieren, dass Gott dir vielleicht einen Gedanken für einen Menschen gibt. Das geht mir manchmal so, dass ich dann merke, ah, sag dieser einen Person etwas. Und dann mache ich das. Und dann ist es nicht schwer. Gott weiß, was ich kann und Gott weiß, was du kannst. Er wird dir etwas geben. Aber du musst es nicht irgendwie machen, sondern beginn mit dem Gebet. Herr der Ernte. Beginn mit dem Heben deines Blickes. Herr der Ernte, sende Arbeiter. Und was Jesus gemacht hat, nach dieser Anleitung, von diesem Gebet, in Matthäus 10, Vers 1 lesen wir, er sucht sich 12. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Im anderen Evangelium heißt dann, dass sie bei ihm sein sollten. Und er gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und dies sind die Namen der 12. Der erste war Simon, auch Petrus genannt. Dann kamen Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus, Bartholomäus, Thomas und Matthäus, das war der, von dem wir vorher gehört haben, wieder zukam. Der Steuereintreiber. Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Ischariot, der Jesus später verriet. Sie werden alle aufgezählt. Jeder Einzelne ist ein Goldstück. Jeder Einzelne ist ein Schatz für Jesus. Und Jesus ist mit ihnen unterwegs und er gibt ihnen Vollmacht. Er sagt, den Auftrag, den ich habe, habt ihr auch. Geht. Und wir sehen dann, wie er sie sendet. Und ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, ihr könnt es selber nachlesen. In Matthäus 10, die nächsten Verse. Er gibt ihnen den Auftrag und sagt, geht in die Orte, in die Ortschaften. Nehmt kein Gepäck mit. Vertraut dem Vater, dass er für euch sorgt. Und kommt in ein Haus, in das man euch aufnehmen wird. Da bleibt. Und von da aus teilt die gute Botschaft. Und habt keine Angst, wenn ihr Widerstand erlebt, wenn ihr Unrecht erleidet, wenn ihr Ablehnung erlebt, denn da ist eine Auseinandersetzung. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch schaden wollen. Wisst, dass euer Vater mit euch ist. Und er bereitet sie darauf vor, auf diesen Einsatz. Und sie gehen zu zweit los. Sie gehen nicht allein. Sie gehen zwei und zwei. Und sie setzen das um, was Jesus ihnen gesagt hat. Ein Jünger zu sein, ein Nachfolger zu sein, das bedeutet, mich anstecken zu lassen von dem Herz Gottes. Das bedeutet, die Ernte zu sehen, dieses Feld, das so bereit ist. Zu sehen, was Jesus sieht. Nicht nur meine Nächsten, sondern noch einen Schritt weiter zu schauen. Die Nationen, die Sprachen. Ich habe festgestellt, und das begeistert mich, dass Gott wirklich alle Sprachen erreichen will. Alle Nationen. Ich bin so glücklich dafür, dass wir Jugendliche haben, die in den Nationen unterwegs sind, die mit Jesus Revolution losgezogen sind und waren eben auf dem Balkan und in Skandinavien und jetzt ist die Lisa, meine Nichte, in Eswatini und ich bin so total bewegt davon, dass in Deutschland wir die Nationen haben und dass wir wirklich diese Vision haben dürfen, die Jesus hat, dass und die der himmlische Vater hat, für alle Menschen. Er sieht das ganze Erntefeld und er will sie alle bei sich haben. Er liebt sie. Aus allen Schichten, Gebildete, Ungebildete. Und zu lieben, wie Jesus liebt. Nicht alleine, sondern zusammen. Lass heute eine Sehnsucht geboren werden in deinem Inneren, Anteil zu haben an der Sehnsucht Gottes. eine Sehnsucht für diese Ernte. Wie dieser Landwirt, der sich so danach sehnt, dass endlich die Ernte eingebracht wird und der sie um keinen Preis einfach verderben lassen will. Und wenn das Unwetter kommt, dann wird er alles dran setzen, eine Nachtschicht einlegen, mit dem Mähdrescher fahren. Und wir hören in der Nachbarschaft dann in der Nacht, wie das brummt und wie sie Lichter auf die Felder richten und da unterwegs sind, um die Ernte noch einzuholen, damit sie nicht verdirbt. Ein Jünger kann ein Jüngermacher sein. So einer, der sagt, hey, komm du auch, Matthäus. Komm mit mir. Ein sensibles Herz zu haben für das, was Gott dir zeigen will. Ein starkes Herz zu haben, ein mutiges Herz, es zu wagen, dieses Werkzeug zu halten. Diese Kraft wird dir Gott dir geben. Lass dich rufen. Lass dich heute rufen und sag, ja, Jesus, ich will ganz nah bei dir sein. Ich will in deine Augen schauen und sehen, wie sehr du mich liebst. Ich will sehen, dass du das Gold in mir siehst und nicht länger sagen, in mir wäre nichts Wertvolles, sondern zu verstehen, dass du mich wertgeachtet hast und dass ich wertvoll bin, weil du mich wertachtest. Und ich will Jüngerschaft wertschätzen. Vielleicht denkst du dir, Mann, ich weiß gar nicht, wie kann ich in Jüngerschaft gehen? Ich habe keine Ahnung, wo kann mich jemand begleiten? Wo gibt's jemand wie Jesus, der mich ruft? Zuerst ruft dich Jesus und dann kannst du ihn bitten und kannst sagen, Herr, gib mir auch jemand, der mit mir unterwegs ist, dass ich nicht alleine gehen muss. Zeig mir, wie das gehen soll und Gott wird dir eine Strategie geben. Pastor Otto, er hat jahrelang gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich nicht alleine unterwegs bin, dass da jemand ist für ihn als Leiter, für ihn als Pastor. Und er hat gehört von Möglichkeiten, er hat sich auf den Weg gemacht und er hat Antworten gefunden. Und Gott wird dir Antworten geben, dass du für ihn leben kannst. Er hat schon einen Joker für dich. Eine Lösung für dich, wie du ihm dienen kannst. Wir wollen Jüngerschaft wertschätzen, Beziehung wertschätzen, so wie Jesus wertgeschätzt hat und mit ihnen unterwegs war. Und Lernende sein. Lernen und anwenden. Das, was du gelernt hast, nicht nur auf deinem Tablet abgespeichert, erledigt, in deinem Notizbuch notiert, im Regal verstaubt, sondern nimm das, was du gelernt hast und setz es um. Das, was du gehört hast heute, nimm es und setz es um. Du kannst heute wissen, Dein Gott will dich. Er will dich. Er sieht in dir diesen Schatz. Und du darfst heute antworten und sagst, Jesus, ich will dich. Wow, welche Gnade, welche Liebe, welche Erwählung. Antworte ihm heute. Sag, ja, Herr, ich will antworten. Und wir werden ein Lied singen. Ich bitte das Lobpreisteam. Und wollen einfach so eine Zeit haben, wo du an deinem Platz stehen kannst. Steh vor ihm, vor diesem Meister, vor diesem, der dich ruft. Und er sagt, komm zu mir. Steh vor ihm. Schau in seine Augen, er bleibt direkt an deiner Zollstation stehen. Er schaut dich an und er sagt, komm mit mir, komm und folge mir nach. Ja, wie soll das aussehen, Jesus? Wie kann ich dir nachfolgen? Was hab ich? Was kann ich dir bringen? Der Matthäus, ja, er hat dann alles zurückgelassen, sagt Jesus, okay, ich komme mit dir. Das ist jetzt etwas, das habe ich gesucht. So jemand habe ich gesucht. Das war es. Und das ist jetzt meine Priorität. Jesus, ich komme mit dir. Komm in mein Haus heute Abend. Er wusste, das kann ich. Ich habe da eine Möglichkeit, ein Essen zuzubereiten. Ich werde da gleich meiner Frau Bescheid sagen, die muss mir jetzt helfen. Wir werden heute Abend Gäste haben. Jesus wird zu uns kommen. Und zack, war sie überrumpelt und sie hat sich darauf eingelassen. Da kam plötzlich eine ganze Menge von Leuten. Das war für die Frau, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie eine Frau hatte. Ja, angenommen. Dann tauchen hier Jesus und die Jünger auf und die anderen Kollegen und noch diese Leute und dann noch die Gauner von der Stadt. Und da ist mittendrin Jesus. Und von ihm geht so eine Liebe aus und so eine Kraft, dass der Matthäus danach zu diesen 12 sich hat rufen lassen. Und er ging wirklich mit Jesus. Das war keine kurze Sache, nur für ein Abendessen, sondern er blieb dran. Er hat gesagt, okay, ich will jetzt wirklich mit Jesus gehen.